Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ist das die beste Chance auf ein Ende des Gaza-Kriegs oder doch nur der nächste Plan ohne wirkliche Aussicht auf Erfolg? Der 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump im Beisein von Israels Premier Benjamin Netanyahu vorgestern verkündet. Noch ist nicht klar, wie die Hamas reagiert auf den Plan, der unter anderem eine Entwaffnung der Terrormiliz, eine Amnestie für die verbliebenen Kämpfer und einen schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vorsieht. Bettina Meyer ist unsere Nahost-Korrespondentin in Tel Aviv und ich habe sie hier live in der Sendung gefragt, ob es schon ein Zeichen von der Hamas gibt.
Also es gibt Gerüchte, kann man sagen, Spekulationen würde ich es nennen, denn wir wissen das aus den vorherigen Verhandlungsrunden, dass dies zu diesem frühen Zeitpunkt, wo jetzt erstmal eine Seite einen Plan präsentiert hat, in dem Fall Donald Trump mit Unterstützung Netanyahus, dass jetzt erstmal eine Phase kommt, wo alles ganz gründlich geprüft wird. Es müssen vor allen Dingen Konsultationen gehalten werden auf Seiten der Hamas. Das ist also nicht eine einzelne Person, die da eine Entscheidung trifft, sondern das ist ein ganzer Prozess von verschiedenen Stellen, einmal vom Politbüro im Ausland, also vor allem in Katar, die sich beraten jetzt und auch dann natürlich mit den verschiedenen Untergruppierungen der Hamas in verschiedenen Orten, vor allen Dingen auch in Gaza und dort in verschiedenen Regionen des Kriegsgebiets Kontakt aufnehmen müssen. Es ist ein langer Prozess und jetzt hören wir so verschiedenste Gerüchte, dass die erste Reaktion eher sehr nüchtern ausfällt, dass einige dieser Anführer das als eine Art Kapitulation dann betrachten, so eine Art Eingeständnis, dass sie geschlagen wären und dass es eher negativ aussieht, aber das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wissen, dass es erst immer hin und her ging. Oft wurde es dann aber abgelehnt oder es wurden neue Forderungen gestellt, sodass der Deal nie zustande gekommen ist.
Wie groß ist denn der Druck, unter dem die Hamas steht?
Der Druck ist groß. Also ich kann das selber mal kurz beschreiben. Ich war erst vor 2 Tagen ganz in der Nähe des Gazastreifens. Und wenn man da steht, da gibt es so einen Hügel, wo man rüberschauen kann nach Gaza-Stadt, kann man wirklich die Bombardierungen selber mit eigenen Augen sehen. Das ist surreal, wenn man diese riesigen Detonationen und Rauchwolken sieht. Und man spürt auch richtig unter den Füßen das Zittern, wenn die Bomben fallen. Und insofern ist die Hamas natürlich unter Druck, gerade wegen der Zerstörung, weil sie geschlagen wurde in verschiedenste Untergruppierungen. Sie brauchen dringend jetzt eine Atempause und so ein Waffenstillstand würde erstmal helfen und vielleicht möglicherweise auch die Option, doch irgendwie zu überleben, vielleicht ins Ausland zu gehen, denn es wird ja in dem Plan auch Amnestie angeboten.
Die Lage in Nahost eingeordnet von Bettina Meyer in Tel Aviv und damit direkt zum Wichtigsten dieses Morgens in Kürze. Kann die Hamas dem 20-Punkte-Plan von Donald Trump überhaupt zustimmen? Das habe ich in dieser Sendung den Nahost-Experten und früheren BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad gefragt.
Eigentlich natürlich nicht. Wenn man ihre bisherigen Positionen akzeptieren würde, würde das Ganze an einer Forderung nach Entwaffnung scheitern. Allerdings ist es eben so, dass eine Formel gefunden werden muss, dass Hamas dennoch auch um des eigenen organisatorischen Überlebens willen, und sei es, dass sie zwar offiziell aufgelöst wird, aber eben weiter in einer anderen Form besteht, wird sich Hamas diesen 20-Punkte-Plan einigermaßen anschließen müssen. Und insbesondere deswegen, weil die meisten relevanten Regionalstaaten schon mal im Prinzip zugestimmt haben. Die meisten Regionalstaaten haben, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, überhaupt keine Lust mehr, sich in diesem verlustreichen Auseinandersetzung in irgendeiner Weise noch weiter zu engagieren. Die Hidden Message für Hamas heißt, es reicht.
Erstmals seit mehr als 6 Jahren hat eine Haushaltskrise in den USA zu einem sogenannten Shutdown geführt, der vor knapp 3 Stunden in Kraft getreten ist. Anne Schneider.
Ein Shutdown bedeutet, dass die Bundesregierung teilweise die Arbeit einstellt, weil der Kongress das Budget für das neue Haushaltsjahr nicht verabschiedet hat. Zuverlässig aufrechterhalten wird jetzt nur noch alles, was systemrelevant ist oder zu den Pflichtaufgaben des Staates gehört. Wie zum Beispiel die Sozialleistungen, die staatliche Krankenversicherung für Senioren sowie Grenzschutz und Polizei. Zwar kontrollieren die Republikaner derzeit beide Kammern, also das Repräsentantenhaus und den Senat, aber im Senat wird für die meisten Haushaltsgesetze eine qualifizierte Mehrheit von 60 Stimmen gebraucht. Und hierzu fehlen den Republikanern 7 Stimmen.
In Kopenhagen kommen heute die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfeltreffen zusammen. Thomas Spickhofen.
Unter dem Eindruck der Luftraumverletzungen der jüngsten Zeit wird es in Kopenhagen vor allem um Sicherheitsfragen gehen. Im Mittelpunkt steht die Diskussion über einen sogenannten Drohnenwall, der ein Eindringen solcher Flugobjekte frühzeitig erkennen und gegebenenfalls unterbinden soll. Auch die Unterstützung der Ukraine wird ein Thema sein. Die Kommission will die eingefrorenen russischen Staatsvermögen nutzen, um selbst Kapital aufzunehmen, das dann an die Ukraine weitergegeben wird und so dem Land 2 bis 3 Jahre Planungssicherheit gibt.
Vor allem Belgien, wo die meisten russischen Vermögenswerte eingelagert sind, sperrt sich aus rechtlichen Gründen noch gegen eine Freigabe. René Repasi, Vorsitzender der deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, verwies heute Morgen im Deutschlandfunk auf die Möglichkeit, eine qualifizierte Mehrheit zu nutzen.
Wir haben ein zweistufiges Verfahren. Wir brauchen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik immer einen europäischen Ratsbeschluss, der dann in der Tat einstimmig läuft. Dann aber in der Umsetzung kann man so etwas auch mit qualifizierter Mehrheit machen. Im Moment läuft auch im Europäischen Gerichtshof ein Gerichtsverfahren in der Frage, welches Mehrheitsverhältnis das richtige ist, angeleiert durch das Europäische Parlament. Und es scheint so zu sein, dass Kommissions- und Ratsrechtsdienste inzwischen auch zur Überzeugung kommen, wenn wir mal europäische Schlussfolgerung haben des Europäischen Rates, die sagen, das kann man machen, dann kann man auch mit qualifizierter Mehrheit verlängern. Das dürfte wohl auch jetzt in Kopenhagen zentral sein, ob die Mitgliedstaaten das Risiko eingehen, dass man damit Neuland betritt. Aber es ist jedenfalls rechtlich argumentierbar.
In Berlin geht heute eine zweitägige Klausurtagung des Bundeskabinetts zu Ende. Georg Schwarte.
In der Villa Borsig will das Bundeskabinett am Vormittag unter anderem die Modernisierungsagenda für Bund und Verwaltung beschließen. Vorausgegangen interne Diskussionen über notwendige Veränderungen, Entbürokratisierung und schnellere Verwaltungs- und Gesetzgebungsprozesse. Geplant sind unter anderem 80 Einzelmaßnahmen, die zusammen helfen sollen, Milliarden einzusparen und Entscheidungsprozesse im Land zu beschleunigen. Das Kabinett will heute außerdem die erleichterte Anerkennung von Bildungsabschlüssen in Heilberufen auf den Weg bringen.
Ein Anliegen der schwarz-roten Koalition ist eine Vereinfachung und Vereinheitlichung im Bausektor. Dazu sagte in dieser Sendung Philipp Amthor, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung.
Wenn der Bund eine Zuständigkeit bekommen sollte für eine einheitliche Bundesbauordnung, die er verbindlich vorgibt, würde das eine Verfassungsänderung erfordern. Wichtig ist aber, dass auch unterhalb der Schwelle jetzt eines Bundesgesetzes ja Vereinheitlichung möglich ist. Das ist übrigens ein Prozess, der auch angestoßen wurde, auch von CDU-Bauministern der Länder, dass wir hier zu mehr Vereinheitlichungen kommen. Da geht es nicht immer darum, alle Zuständigkeiten auf den Bund zu übertragen. Etwa aus Mecklenburg-Vorpommern kommt da die Entwicklung für den digitalen Bauantrag. Andere Bundesländer gehen mit anderen Projekten voran. Und das finde ich gut, denn der Föderalismus muss nicht immer schlecht sein, er kann auch eine Chance sein.
Philipp Amthor bei uns hier im Deutschlandfunk heute Morgen. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.